wäre eine interessante Frage, sagte Miss Marple. Aber ich habe noch nicht das Vergnügen gehabt, lange genug mit Ihnen zu plaudern, um darüber eine Theorie aufzustellen. Mr. Raffles Lächeln verbreiterte sich. Gar nicht so ungefährlich, mit Ihnen zu plaudern, sagte er. Konversation ist immer gefährlich, wenn man etwas zu verbergen hat, sagte Miss Marple. Da können Sie recht haben. Sehen wir uns jetzt diesen Jackson an. Was halten Sie von ihm? Das ist schwer zu sagen. Ich habe noch kein einziges Mal mit ihm gesprochen. Also haben Sie in seinem Fall keine Meinung? Irgendwie erinnert er mich an einen jungen Mann, sagte Miss Marple nachdenklich. Im Büro des Stadtsyndikus bei mir zu Hause. Jonas Perry heißt er. Und? Fragte Mr. Raffle gespannt. Man war nicht sehr mit ihm zufrieden, sagte Miss Marple. Mit Jackson bin ich auch nicht zufrieden. Er passt mir soweit ganz gut, macht seine Arbeit einwandfrei und es macht ihm nichts aus, wenn man ihn anschreit. Ich bezahle ihn gut, er weiß das. Vertrauensposten würde ich ihm aber keinen geben. Möglich, vielleicht hat er eine reine Weste. Seine Referenzen waren gut, wenn auch von einer gewissen Reserviertheit. Glücklicherweise habe ich keine strafbaren Geheimnisse, so bin ich kein Objekt für Erpressung. »Keine Geheimnisse?« fragte Miss Marple nachdenklich. »Sie haben doch sicherlich Geschäftsgeheimnisse, Mr. Raffle. Zu denen hat Jackson keinen Zutritt.« »Nein, Jackson mag ein aalglatter Bursche sein, aber ein Mörder ist er nicht. Das liegt einfach nicht auf seiner Linie.« Nach einer Pause fuhr Mr. Raffle fort. »Wissen Sie, wenn man diese ganze fantastische Angelegenheit aus einiger Distanz betrachtet, diesen Major Palgrave mit seinen lächerlichen Geschichten und das Ganze drum und dran, dann sitzen die Akzente falsch. Eigentlich hätte doch ich ermordet werden müssen.« Überrascht blickte Miss Marple ihn an. »Ja, das wäre die richtige Rollenverteilung gewesen«, erklärte Mr. Raffle. »Wer ist in den Mordgeschichten immer das Opfer? Die älteren Männer mit dem vielen Geld.« »Aber da gibt es dann auch immer Leute, die auf dieses Geld scharf sind«, ergänzte Miss Marple. »Trifft das auch bei Ihnen zu?« »Nun«, Mr. Raffle dachte nach, »ich kenne 5 oder 6 Burschen in London, die meine Todesanzeige in der Times nicht gerade erschüttern würde. Aber sie würden nichts tun, um mein Ableben zu beschleunigen. Warum auch? Ich kann jeden Tag sterben. Alle Welt wundert sich, dass ich überhaupt noch lebe, die Ärzte eingeschlossen.«
»Ja, Sie haben einen sehr starken Lebenswillen«, sagte Miss Marple.
»Wundert Sie das?« fragte Mr. Raffle. Miss Marple schüttelte den Kopf. »Oh nein«, sagte sie, »das ist nur natürlich. Das Leben wird umso lebenswerter und interessanter, je näher es ans Sterben geht. Das ist vielleicht gar nicht gut, aber es ist so. Solange man jung, stark und gesund ist und noch alles vor sich hat, nimmt man das Leben nicht so wichtig. Junge Leute werfen das Leben so leicht weg, aus unglücklicher Liebe oder aus anderen Sorgen oder Ängsten. Aber wir Alten wissen, wie wertvoll es ist und wie interessant.«
»Ha«, sagte Mr. Raffle verächtlich, »hört da mal einer zu, wie weise zwei so abgetakelte Wracks daherreden können.«
»Ja, ist es denn nicht wahr, was ich gesagt habe?« fragte Miss Marple. »Aber ja«, sagte Mr. Raffle, »nur zu wahr. Aber meinen Sie nicht auch, dass eigentlich ich das Opfer hätte sein müssen?«
»Das hängt davon ab, wem Ihr Tod Vorteile gebracht hätte«, sagte Miss Marple.
»Eigentlich niemandem«, sagte Mr. Raffle, »wenn wir von der Konkurrenz absehen, die meinen Tod auch so erwarten kann. Ich bin nicht so blöd, alles meinen Verwandten zu hinterlassen. Die werden recht wenig bekommen, sobald erst der Staat die Hand draufgelegt hat. Oh nein, das ist alles schon seit Jahren geregelt, Verfügungen, Stiftungen und alles Übrige.«
»Da hätte also Jackson durch Ihren Tod keinerlei Vorteile.«
»Keinen Penny würde er bekommen«, sagte Mr. Raffle munter. »Ich zahle ihm doppelt so viel wie jeder andere. Darum schluckt er auch meine Launen hinunter. Er weiß ganz genau, dass mein Tod für ihn ein Verlustgeschäft wäre.«
»Und Mrs. Walters?«
»Für Esther gilt dasselbe. Sie ist ein braves Mädchen, als Sekretärin erstklassig. Sie ist intelligent, ausgeglichen. Sie weiß mich zu nehmen, zuckt nicht mit der Wimper, wenn ich die Beherrschung verliere und sie beschimpfe. Manchmal macht sie mich nervös, aber wer tut das nicht? Sonst ist nichts Besonderes an ihr dran. Sie ist in vieler Hinsicht ein Durchschnittswesen. Aber ich wüsste niemanden, der mir besser zusagte. Sie hat schon eine Menge durchgemacht, hat einen Taugenichts geheiratet, wie sie überhaupt bei Männern nie viel Urteilskraft bewiesen hat.
Manche Frauen fallen eben auf jeden herein, der ihnen eine rührende Geschichte erzählt. Immer glauben Sie, so einem Kerl fehle nur die richtige weibliche Hand, dann werde er sich schon am Riemen reißen und das Leben meistern. Als ob diese Sorte das jemals fertig brächte. Na, Gott sei Dank ist Ihr Mann gestorben. Er hat sich auf einer Party betrunken und kam unter einen Bus. Esther musste für eine Tochter sorgen und deshalb begann sie wieder als Sekretärin zu arbeiten. Seit 5 Jahren ist sie bei mir. Ich habe ihr von Anfang an klargemacht, dass sie keinerlei Hoffnungen auf meinen Tod zu setzen brauche. Sie bekam ein hohes Anfangsgehalt, das ich mit jedem Jahr um ein weiteres Viertel erhöht habe. Und das geht so weiter, solange ich lebe. Wenn sie den Großteil davon auf die Seite legt, und ich glaube, das tut sie, wird sie, sobald ich abgekratzt bin, eine wohlhabende Frau sein. Ich habe auch die Erziehung ihrer Tochter übernommen und dem Mädchen eine Summe sichergestellt, die sie ausbezahlt erhält, sobald sie großjährig ist. Mrs. Esther Walters befindet sich also in wohlgeordneten Verhältnissen. Und mein Tod, das kann ich Ihnen versichern, wäre für Sie ein schwerer finanzieller Verlust. Er blickte Miss Marple sehr scharf an. Das weiß sie genau. Esther ist sehr vernünftig.